Deutschlandfunk Kultur Hörspiel.
Der Sonne und dem Tod kann man nicht fest in die Augen schauen.
Gegen den Tod.
Seit vielen Jahren hat mich nichts so sehr bewegt und erfüllt wie der Gedanke des Todes. Das ganze Konkrete und Ernsthafte, das eingestandene Ziel meines Lebens, ist die Erlangung der Unsterblichkeit des Menschen.
Von Elias Canetti.
Die Erkenntnis des Todes scheint das folgenschwerste Ereignis der menschlichen Geschichte zu sein. Sie wurde zu seiner Anerkennung. Das absichtliche Töten untereinander ist erst möglich, wenn man weiß, dass ein Toter bis zu einem gewissen Grade tot ist.
Nach Das Buch gegen den Tod. Aus dem Nachlass herausgegeben von Sven Hanuschek, Peter von Matt und Christian Wachinger. Radiofassung und Regie Hans-Gerd Krogmann.
Gegen den Tod.
Elias Canetti als
Ich und er.
Lebensfreund.
Historiker.
Philosoph.
Ungläubiger.
Erzählerin.
Ironiker.
Junge Frau.
Künstler.
Und als Kind.
Das Versprechen der Unsterblichkeit genügt, um eine Religion auf die Beine zu stellen. Der bloße Befehl zum Töten genügt, um 3/4 der Menschheit auszurotten. Was wollen die Menschen? Sie wollen leben und töten. Und solange sie das wollen, werden sie sich mit den unterschiedlichen Versprechen zur Unsterblichkeit begnügen müssen. Kriege werden um ihrer selbst willen geführt. Solange man sich das nicht zugibt, werden sie nie wirklich zu bekämpfen sein.
Die Totenklage der einfachen Völker ist ein so deutliches Ereignis. Es prägt sich dem Bewusstsein so unauslöschlich ein, dass man an dem Fortleben eines so echten Ritus auch bei uns nicht verzweifeln darf. Unsere Begräbnisse mögen so kalt sein wie die Steine unserer Friedhöfe und die Toten mögen dünn bekleidet und sanft als Engel im Himmel versammelt sein. Es wird nicht lange dauern, bis die Totenklage wieder die alte Kraft der Beschwörung hat. Und diesmal, zum Unterschied von früher, werden die Toten wirklich von ihren Sterbelagern auferstehen.
Aus Grillparzers Tagebuch 1839. Die Magd bei Fröhlich erzählt, dass, als ihr Vater gestorben, den sie so gar lieb gehabt und sie beim Waschen und Ankleiden des Leichnams mitgeholfen, sei ihr die starre Kälte desselben entsetzlich gewesen. Da habe sie gedacht, wenn eine junge und gesunde Person sich zu ihm lege, vielleicht könne die Wärme ihn wieder zu sich bringen. Als daher nachts alles schlief, sei sie aufgestanden, habe sich zu ihrem Vater ins Bett gelegt und so die ganze Nacht bei ihm ausgehalten. Am Morgen, vermisst und daher überall gesucht, wurde sie endlich bei dem Leichname halb erstarrt gefunden. Eine tüchtige Tracht Schläge war der Lohn für den allopathischen Heilversuch. Es liegt etwas Grässliches, aber auch Heroisches in dieser liebevollen Albernheit.
Er will heimlich sterben, um niemand den Triumph zu gönnen. Und als letztes Mal isst er sein Testament.
Er hoffte, von Gott unbemerkt,
lange zu sterben.
Es wird ihn niemand überleben, denn jeder, der ihn ertragen hat, ist gestorben.
An jedem seiner Geburtstage hielt er eine kleine Totenfeier für sich, denn hätte er nicht schon gestorben sein können.
»1942. Lächerlich ist, wer heute gegen den Tod etwas sagt. Der Tod ist Mode. Er ist ehrenvoll. Er ist auf der Seite des Vaterlandes. Und was könnte heiliger sein, als Land und Vater addiert? Der Tod ist brav. Er gewöhnt die Menschen an das Leben und lehrt sie, das Schreckliche selbst zu lieben. Er hat lange Zehen, aber keine Nägel daran. Sie sind ihm ausgerissen worden, von Leuten im letzten Krampf. Seine Absätze sind zerschnittene Hufe. Fingerlange Zähne hat er an den Ellenbogen. Er frisst vorn und hinten zugleich und beim Fressen versteht er keinen Spaß. Er gibt nichts wieder von sich. O Tod, wo ist dein Darm?
Gegen den Tod.
Die Kultur wird aus den Eitelkeiten ihrer Förderer zusammengebraut. Sie ist ein gefährlicher Liebestrank, der vom Tode ablenkt. Der reinste Ausdruck der Kultur ist ein ägyptisches Grab, wo alles vergeblich herumsteht. Geräte, Schmuck, Nahrung, Bilder, Skulptur, Gebete, und der Tote ist doch nicht am Leben.
Und welches ist die Erbsünde der Tiere? Warum erleiden die Tiere den Tod? O Tiere, geliebte, grausame, sterbende Tiere, zappelnd, geschluckt, verdaut, angeeignet, raubend und blutig verfault, geflohen, einsam, gesehen, gehetzt, zerbrochen, unerschaffen, von Gott geraubt, in ein täuschendes Leben ausgesetzt wie Findelkinder.
»1943. Ich möchte mir vornehmen, eine Woche lang an den Tod überhaupt nicht zu denken, nicht einmal an das Wort. Als wäre es etwas Künstliches, in die Sprache Eingeschobenes. Eines jener neuen, aus Anfangsbuchstaben zusammengesetzten Ungetüme. T-O-D. Und niemand wüsste mehr, wofür die Buchstaben stehen. Und niemand, der noch auf Sprache etwas hält, erniedrigte sich dazu, es zu verwenden.
Das Kühnste am Leben ist, dass es den Tod hasst. Und verächtlich und verzweifelt sind die Religionen, die diesen Hass verwischen.
Diese zuckende Zärtlichkeit für Menschen, wenn man weiß, dass sie bald sterben könnten. Diese Verachtung für alles, was man früher als wert oder unwert an ihnen empfand. Diese verantwortungslose Liebe für ihr Leben, für ihren Leib, ihr Auge, ihr Atmen. Und wenn sie gar genesen, wie liebt man sie noch mehr? Wie fleht man sie an, nie wieder zu sterben?
»1943. Manchmal glaube ich, sobald ich den Tod anerkenne, wird sich die Welt in nichts auflösen.«
»Der Tod ist von Gott und hat seinen Vater gefressen.«
»Den Tod will ich ernst, den Tod will ich furchtbar und dort am furchtbarsten, wo nur noch das Nichts zu befürchten ist.«
»Die Freiheit hasst am meisten den Tod, aber gleich danach die Liebe.«
»Es wäre leichter zu sterben, wenn überhaupt nichts von einem übrig bliebe. Keine Erinnerung an einen anderen Menschen, kein Name, kein letzter Wille und keine Leiche.«
»1943. Er zwingt sich nicht zu viel an das zu denken, was mit den Juden in Europa geschieht. Er hat mit diesen Gedanken seine traurigen Erfahrungen gemacht. Als er einen Bericht über die Vergiftung von Juden in Giftgaskammern las, empfand er plötzlich Genugtuung über die Zerstörung deutscher Städte. Er verabscheut sich für diese widerwärtige, niedrige, hoffnungslose Verbindung von persönlicher Angst und persönlichem Hass. Was die Deutschen getan haben, ist so geartet, dass es die niedrigste Lebensangst wecken muss. In körperlichen Krämpfen des Ekels zittert man für alle, die einem verwandt sind. Ferner, näher, für den ganzen Stamm, für die Familie, für sich. Man hasst dann den Deutschen, wie man den eigenen Mörder hasst. Man nennt sie alle zusammen Deutsche, wie sie uns Juden nennen. Man flucht ihren Städten, ihren Kindern, ihrem Land. Man hängt sein Herz an die englischen Bomber, die in einer Nacht Zehntausende um ihre Häuser bringen. Man sagt sich nicht mehr, Fluch der Zerstörung, wenn es nur zu Ende geht, zu Ende, zu Ende. Man sagt sich, so soll es sein, eine Nacht um die andere, Zerstörung, Zerstörung. Ich will aber dem Moloch mein Herz nicht zum Fraße liefern. Ich will nicht hassen. Ich hasse den Hass. Ich hasse den Hass mehr als je. Es soll noch Schuld und Unschuld geben und nur die Schuldigen sollen sterben. Keine Gewitter von Rache. Nie mehr Jahwe. Nichts in den Tod schicken. Der Tod ist nichts.
Molières Tod. Er kann das Spiel nicht aufgeben. Die großen Rollen und der Beifall bedeuten ihm zu viel. Seine Freunde bitten ihn wiederholt, vom Spielen abzulassen. Aber er weist ihre gut gemeinten Ratschläge zurück. Noch am Tage seines Todes erklärt er, er könne die Schauspieler nicht um ihren Verdienst bringen. In Wirklichkeit geht es ihm um den Beifall der Theatermenge. Es scheint, dass er ohne diesen überhaupt nicht leben mag. Da ist es nun merkwürdig, wie am Tage seines Begräbnisses eine feindliche Menge sich vor seinem Haus ansammelt, das negativ zu jener Menge im Theater. Sie besteht aus Kirchlichgesinnten. Aber als ob sie wüsste, dass sie auf eine geheimnisvolle Weise mit jener klatschenden Menge zusammenhängt, lässt sie sich durch das Geld, das man unter sie wirft, zerstreuen. Es ist das zurückgezahlte Eintrittsgeld.
1944. Man kann nicht mehr Gott sagen. Er ist für immer gezeichnet. Er hat das Keinsmal der Kriege an seiner Stirn. Man kann nur an das eine denken, an den einzigen Heiland, Unsterblichkeit. Wäre sie unser, wäre sie schon eingeführt. Wie wäre alles anders? Unsterblichkeit. Wer möchte dann noch morden? Wer könnte dann noch aufs Morden verfallen, wenn nichts umzubringen wäre?
Den haben die Sterne kalt gemacht. Er starb auf ihr Wohl, jede zweite Nacht. Er nahm einen Stern und machte ihn heiter. Er hatte noch einen, den gab er weiter. Er warf auf die Leute gestohlenes Licht. Sie aßen's und schleppten ihn vor Gericht. Den haben die Sterne kalt gemacht. Er starb auf ihr Wohl, jede zweite Nacht.
T.O.D. Nur nicht verständlicher werden, nur nicht sterben.
1945. Ich weiß es wohl, dieser generöse Glaube, dass jeder immer leben sollte, ist monströs. Aber ich werde ihn immer haben. Auch wenn ich daran zugrunde gehen sollte. Mein Hass gegen den Tod setzt ein unaufhörliches Bewusstsein von ihm voraus. Es wundert mich, dass ich so leben kann.
Es wird gesagt, dass der Tod vielen als Erlösung kommt. Und schwerlich gibt es einen Menschen, der ihn sich manchmal nicht gewünscht hat. Er ist das oberste Symbol des Misslingens. Wem Großes misslingt, der tröstet sich damit, dass noch mehr misslingen kann, und er greift nach jenem ungeheuren, dunklen Mantel, der alles gleichmäßig bedeckt. Wäre aber der Tod gar nicht da, so könnte einem nichts wirklich misslingen. In immer neuen Versuchen könnte man Schwächen, Unzulänglichkeiten und Sünden wieder gut machen. Die unbegrenzte Zeit gebe einem unbegrenzten Mut.
Ja, die Kürze
von
des
früh
Lebens
auf wird schlecht. Einem eingeimpft, dass alles zu Ende geht.
Es wäre nun erst
hier
auszuprobieren.
Hier zumindest in dieser bekannten Welt.
Es wäre nun erst
ach,
auszuprobieren.
Ach, jetzt hören Sie doch zu. Die Sklaverei des Todes ist der Kern aller Sklaverei. Und wenn diese Sklaverei nicht anerkannt wäre, könnte niemand sie sich wünschen.
Also, die Kürze des Lebens macht uns schlecht. Es wäre nun erst auszuprobieren, ob eine allfällige Länge des Lebens uns nicht auch schlecht machen würde.
»1947. Es ist nichts furchtbarer als der Anblick eines sterbenden Feindes. Dass daran allein schon nicht alle Feindschaft zu Ende gegangen ist, werde ich nie begreifen.« Man sieht das Gesicht des Sterbenden, aber wo man selber zugeschlagen hat, das sieht man nicht. Aber wie man es fühlt, wie man den kleinsten Stich fühlt, den man ihm je versetzt hat, und wie man fühlt, dass er ohne diesen Stich vielleicht 3 volle Augenblicke länger gelebt hätte.
Die Gesichter im Himmel hätte ich gern studiert. Sonst wüsste ich keinen Grund, da hineingeraten zu wollen. Die von der Hölle kenne ich gut. Ich trage sie abwechselnd selber.
Es sind nicht die Toten, die man fürchtet. Es sind alle, die nach einem kommen werden.
Alle Künstler sind Kannibalen ihrer Ahnen.
Gegen den Tod.
»1951. Immer fragt man dich, was du denn meinst, wenn du den Tod beschimpfst. Man will die billigen Hoffnungen von dir, die in den Religionen bis zum Überdruss abgespult werden. Ich weiß aber nichts. Ich habe nichts darüber zu sagen. Mein Charakter, mein Stolz besteht darin, dass ich dem Tod noch nie geschmeichelt habe. Wie jeder habe auch ich ihn mir, sehr selten, gewünscht, aber kein Mensch hat dir ein Lob des Todes von mir vernommen.« Keiner kann sagen, dass ich den Nacken vor ihm gebeugt, dass ich ihn anerkannt oder bereinigt habe. Er scheint mir so nichtsnutzig und böse wie je. Das Grundübel alles Bestehenden, das Ungelöste und Unverständliche, der Knoten, in dem alles von jeher geschürzt und verfangen ist und den niemand zu zerhauen gewagt hat.
Das Verhalten der Märtyrer erscheint niemand verächtlich. Obwohl sie alles, was sie taten, im Hinblick auf ein ewiges Leben getan haben. Wie verächtlich würden den Anhängern des Christentums dieselben Märtyrer erscheinen, wenn es ihnen um ein ewiges Leben hier statt irgendwo gegangen wäre. Selbst die Vorstellung von einer Seelenwanderung erscheint sinnvoller als die von einem Verbleiben im Jenseits.
Gegen den...
Der Tod wäre nicht so ungerecht, wenn er nicht zum Voraus verhängt wäre. Es bleibt für jeden von uns, auch den Schlechtesten, dass nichts, was einer tut, der Schlechtigkeit dieses vorausverhängten Urteils nahe kommt. Wir müssen böse sein, weil wir wissen, dass wir sterben werden. Wir wären noch böser, wenn wir von Anfang an wüssten, wann.
Er fragt sich, ob es ihm gelingen könnte, lesbare Aufzeichnungen zu führen, in denen folgende Worte nie vorkommen. Gott, Tod, Masse, Macht, Verwandlung, Liebe
langsam
und Angst.
In vielen Jahren hat sich ihm der Tod an die Stelle Gottes gesetzt. Er sieht nichts, denkt nichts anderes. Wird er ihn je loslassen?
1951. Ich habe zu allen Menschen, die mir je nahe gekommen sind, gegen den Tod getobt. Und niemand hat mich verstanden. Die einen, Frauen, mochten darin einen Überschuss von Kraft sehen und etwas wie ein religiöses Versprechen, das ihnen privat und persönlich galt. Längere Jugend, längere Liebe, längeres Vergnügen jeder Art. Die anderen, Christen, versuchten es in ihrem Sinne zu deuten, also doch ein heimlicher Christ, ihrem Glauben zugehörig und nur durch Stolz verhindert, es offen zu bekennen. Wieder andere, Kunstbeflissene, sahen es als unbeholfenen und vielleicht zu öffentlichen Ausdruck ihrer eigenen Sucht. Er will unsterblich werden. Gott, den es nicht gibt, sei mein Zeuge, dass ich nichts von alledem gemeint habe. Ich bin weder Liebhaber, noch Christ, noch Künstler, aber ich anerkenne nicht den Tod, und das ist alles.
Der Sonne und dem Tod kann man nicht fest in die Augen schauen, sagt der Autor François de la Rochefoucauld.
Das Altern sind die Tode der anderen und sonst nichts.
1952. Meine Grundungerechtigkeit gegen Menschen leitet sich aus meiner Einstellung zum Tode her. Ich kann niemand lieben, der den Tod anerkennt oder mit ihm rechnet. Und so kommt es, dass ich keinen Menschen gelten lassen kann, der heute als Atomphysiker oder Techniker arbeitet. Keinen, der freiwillig eine militärische Laufbahn einschlägt. Aber auch keinen Geistlichen, der ein künftiges Leben als Trost für den Tod anderer heranzieht, während er selbst gar nicht daran denkt, bald zu sterben. Keinen, der den Tod eines Angehörigen oder Freundes als zeitlich richtig, als eine Art Erfüllung dieses bestimmten Lebens betrachtet. Keinen, der über den Untergang eines Feindes nicht Scham statt Genugtuung fühlt. Keinen, der es auf ein Erben abgesehen hat. Wen kann ich da überhaupt noch gelten lassen? Wer fällt nicht wenigstens manchmal oder in Bezug auf den einen oder anderen Menschen unter eine dieser Kategorien?
Ich hab dich lange nicht gesehen.
Ich bin gestorben.
Wie schrecklich. Wann ist das passiert?
Vor 2 Monaten.
Aber jetzt geht es dir gut?
Nicht schlecht, danke.
Wie lächerlich muten die Bemühungen der Machthaber an, dem Tod zu entgehen. Und wie großartig sind die Bemühungen der Schamanen, Tote zu beschwören. Verächtlich sind mir die Priester aller Religionen, die Tote nicht zurückholen können. Sie verstärken bloß eine Grenze, über die niemand mehr springen kann. Sie verwalten das Verlorene, dass es verloren bleibt. Sie verheißen irgendwohin, um ihre Ohnmacht zu verhüllen. Sie sind es zufrieden, dass die Toten nicht wiederkehren. Sie halten die Toten drüben.
Ich, der bewusste Zeitgenosse der 2 größten Kriege, die die Menschheit gekannt hat, hab sie selber als Außenstehender erlebt. Ich war in keiner Armee, ich hätte nie in einer sein können. Ich werde nie in einer sein. Mit all der Macht meiner Seele, und es ist eine starke und heftige Seele, habe ich mich gegen den Krieg gestellt. Ihn für immer unmöglich zu machen, ist das eingestandene Ziel meines Lebens, von dem mich nichts abbringen kann. Aber eine solche Gesinnung, die den Menschen ganz durchdringt, ist nicht dazu angetan, das Verständnis des Krieges von innen her zu erleichtern. Alle Anklage von außen ist wirkungslos geblieben. Bessere Menschen als ich haben hier versagt. Man muss die Kraft haben, dem Krieg in Maul und Schlund zu fahren und ihm erbarmungslos die Eingeweide aus dem Leib zu ziehen. Wen der Ekel übermannt, schon bevor sein Maul sich öffnet, der geht ihm besser aus dem Weg und singt Lieder. Oh, auch ich hätte gern Lieder gesungen und fern sei es von mir, die zu verachten, die sich dafür hergegeben haben. Aber ich habe mich dafür entschieden, mich dem Krieg und dem Tod zu stellen, ohne selber zu töten, seinen Zauber zu zerstören, seine Priester zu verjagen und die Menschen damit zu erfüllen, was sie ohne Krieg und ohne Tod sein können.
In einer italienischen Zeitung lese ich die Meldung über eine Nonne, die soeben im Alter von 100 Jahren starb. Sie war schon einmal gestorben, als 17-jähriges Mädchen. Und der Sarg war über ihr schon zugenagelt worden, als ihre Schwester darauf bestand, dass er noch einmal geöffnet werde. Da kam sie wieder zu sich und richtete sich auf. Dieses Wunder bestimmte sie dazu, Nonne zu werden und ihr Leben Gott zu widmen. Sie hat nach ihrem ersten Tode noch 83 Jahre gelebt.
1962. Ich bin zu alt. Ich hasse fast nichts. Ich bin in das Stadium geraten, da man alles mag, wenn es da ist. Ich beginne zum ersten Mal zu begreifen, dass es Philosophen gibt, die alles Bestehende gutheißen. Es ist wahr, noch immer flößen mir die Anhänger des Todes Abneigung ein. Aber ich habe keine Lösung gefunden. Ich stehe vor demselben Zweifel, vor dem ich immer stand. Ich weiß, dass der Tod schlecht ist. Ich weiß nicht, wodurch er zu ersetzen wäre.
Ein Lokal, in dem alle verstummt sind. Die Gäste sitzen stumm, allein oder in Gruppen und nehmen ihre Getränke zu sich. Die Kellnerin hält einem stumm eine Liste vor, man zeigt auf eine Stelle, sie nickt, bringt einem, was man wünscht und stellt es stumm auf den Tisch. Alle betrachten einander wortlos. Die Luft des Raumes, in dem nicht gesprochen wird, stockt. Alle wie von Glas. Die Menschen wirken zerbrechlicher als die Gegenstände. Es zeigt sich, dass Worte den Bewegungen ihre Flüssigkeit geben. Ohne Worte ist alles starr. Blicke werden unheimlich und unverständlich. Es ist möglich, dass nichts als Hass gedacht wird. Einer steht auf. Was wird er tun? Alles erschrickt. Ein Kind, wie gemalt, öffnet weit den Mund, aber es ertönt kein Schrei. Die Eltern sagen nichts und klappen ihm den Mund zu. Das Licht geht aus. Man hört ein Klirren. Es geht wieder an, doch niemand ist zerbrochen. Es wird in Münzen gezahlt, die so zutraulich sind wie kleine Tiere. Eine Katze springt auf den Tisch und beherrscht das Lokal. Sie ist nie verstummt, denn sie hat schon immer geschwiegen. Nun belebt sich der Ort mit Toten.
Erzählen, erzählen, bis niemand mehr stirbt. Tausend und eine Nacht, Millionen und eine Nacht. Schreib, bis dir die Augen zufallen oder der Bleistift aus der Hand. Schreib, ohne einen Augenblick zu zögern und zu bedenken, wie und was es sei. Schreib aus einer Fülle von ungenutztem Leben, das nun so groß geworden ist, dass es zu ganzen Gebirgsmassiven in dir erstarrt. Schreib, weil du noch atmest und weil dein Herz, das vielleicht schon erkrankt ist, noch schlägt. Schreib, bis dir die Augen für immer zufallen. Schreib, bis du erstickst.
»1962. Es ist mein eigentliches Wesen, dass ich jeden Tod ablehne und hasse. Ich halte es nicht für unmöglich, dass ich in einiger Zeit meinen Tod halbwegs akzeptiere, aber nie einen anderen. Das ist so sicher, das fühle ich so stark, dass ich es an den Anfang meiner Welt setzen könnte.« »Ich nenne ihn P., den praktischen Pfau, und will eine Weile alles mit seinen Augen sehen.«
»P. will alle Friedhöfe einebnen. Sie nehmen zu viel Platz weg.«
»P. will alle Register zerstören, damit man nicht weiß, wer früher gelebt hat.«
»P. schafft den Geschichtsunterricht ab.«
»P. ist sich nicht schlüssig darüber, was mit Familiennamen geschehen soll. Sie halten den Gedanken an Väter, Großväter und ähnliche Tote wach.«
»P. hat nichts gegen Erbschaften. Es geht um nützliche Dinge, aber sie sollen nicht an den Namen früherer Besitzer geknüpft sein.«
»P. geht noch weiter als der chinesische Philosoph Mo Tse. Er ist gegen Begräbnisse überhaupt und nicht bloß gegen den Aufwand, der damit betrieben wird.«
»P. will die Erde für die Lebenden. Weg mit den Toten. Selbst der kahle Mond ist ihm zu gut für sie. Aber als Übergang könnte man ihn statt eines Friedhofs verwenden. Alles, was tot ist, wird von Zeit zu Zeit auf den Mond geschossen. Der Mond als Kehrichthaufen und Friedhof. Monumente, wozu? Sie verstellen Plätze und Straßen. P. hasst die Toten, den Platz, den sie einnehmen. Überall machen sie sich breit.«
»P. hat nur junge Geliebte. Beim ersten Zeichen der Erschlaffung schafft er sie weg.«
»P. sagt treu. Treue ist gefährlich. Sie endet bei den Toten.«
»P. geht, wo er kann, mit gutem Beispiel voran und erfindet haarsträubende Pietät.«
»P. zensuriert eine Zeitung. So müsste sie sein. Keine Todesanzeigen, keine Nekrologie.«
»P. der sehr reich ist, kauft alle Mumien auf und vernichtet sie öffentlich
und eigenhändig.« »P. ist aber nicht fürs Töten. Er ist nur für das Töten der Toten.«
»P. schreibt die Bibel für seine modernen Zwecke um. Er interessiert sich auch für andere heilige Bücher und reinigt sie alle in seinem Sinn.«
»P. kleidet sich so, dass er nie an Tote erinnert.«
»P. erlaubt sich keine Gegenstände in seiner Wohnung, deren Herkunft von Toten
P. zerstört alle Briefe und Bilder von Menschen, die gestorben sind, noch in derselben Stunde.«
»P. erfindet eine wirksame Kunst des Vergessens.«
»P. besucht Kranke nur, wenn sie wieder gesund sind.«
»P. meint, Sterbende gibt es heimliche Orte, die niemand kennt, oder Beauftragte, die damit zu tun haben.«
»P. meint, dass wir mit den Tieren richtig umgehen. Nur die Umstände mit toten Haustieren lehnt er ab und bekämpft sie.«
»P. fordert eine Umerziehung der Ärzte.«
»P. ist besonderes Gebet. P. Es gibt Züge an Gott, die er billigt. P. Christus hält er für einen Schwindel.«
»P. geht anders, so als kenne er keine Toten.«
»P. ist überzeugt davon, dass wir durch den Anblick eines Toten für immer verseucht sind und nie mehr davon genesen.«
»P. behauptet, dass er nie altern wird, weil er von Toten keine Notiz nimmt.«
»1966. Vor Jean Améry schäme ich mich wie noch vor wenigen Menschen. Er ist gefoltert und entwürdigt worden und will es nicht vergessen. Sein Tod hat anders ausgesehen als meiner. Er ging ihm direkt an den Leib. Meiner hat die Liebsten vor meinen Augen getroffen und mich verschont. So konnte ich sagen, es ist euer Tod und nicht mein eigener, den ich hasse. So konnte ich in einer Lüge leben, die mich adelte. Oh, Schande, Schande, dass ich alle Opfer überlebt habe. War ich im geschlagenen Madrid? War ich in der Pariser Flucht? War ich in Auschwitz? Hab ich genug getan? Hab ich rechtfertigt, dass ich nur Zeuge, nicht Opfer war? Darf ich am Leben sein? Und wird das Ergebnis dieses Lebens an den künftigen Schrecken das Geringste ändern? Vielleicht ist alles, was ich gedacht habe, unzureichend, verfehlt. Vielleicht enthält es, den blutigen Jahren entsprungen, nur unsichtbare Keime zu neuem Unheil in sich. Besessen von meinen Toten, denen, die ich geliebt habe, die mein Leben waren, habe ich genug an jene gedacht, die ich liebe, weil ich sie nicht kannte? Wie finde ich das Gleichgewicht zwischen den Nahen und den Fernen? Wie bin ich eine gerechte Waage?
Er stand vor seinem teuersten Toten und sagte, Gott ist gut. Er wiederholte es immer wieder, 1000, 100.000 Mal. Der Tote stand nicht auf. Gott ist gut, sagt er noch immer, und der Tote kommt nicht einmal mehr im Traum.
Den Atem, wo find ich meinen Atem? Ist es mein eigener? Nein, der Atem der Erstickten. Ich bin ihre Asche, ich bin ihre Angst. Ich bin das Gas, ich bin ihr Mörder. Ich kann mich nicht auseinandernehmen. In mir hockt ihr gestockter Atem. Ein Alter, sein Finger steht knöchern in meiner Kehle. Ich habe ihn nie gesehen, ich habe ihn nie gestärkt. Als er keuchte, wo war ich?
Ein griechischer Gott, versteckt im Meer, der Letzte. Er wird herausgefischt und verendet am Strand.
1967. Deine summarische Gesinnung für das Leben, für jedes Leben. Worauf stützt sie sich?
Ich weiß die Antwort nicht darauf. Ich bin, das erweist sich, ein Chauvinist. Aller Menschen, aller Tiere, vielleicht auch aller Pflanzen. Ein Inder ohne Seelenwanderung. Ein Christ ohne Gott. Ich sehe ohne jede Scheu ungeheuer wachsende Massen vor mir und jeder Versuch ihrer Beschränkung, der mit dem Tod operiert, erregt meinen Hass und Widerwillen. Keinen Tod, aber auch den des ältesten und elendesten Menschen nicht, habe ich je hingenommen, angenommen.
1967. Das Bild ägyptischer Soldaten, tot in der Wüste Sinai, verfolgt mich wie die Rampe von Auschwitz. Ich weiß, was diese selben Soldaten getan hätten, wären sie in die Städte der Juden gelangt. Aber jetzt sind sie die Toten. Jetzt habe ich ihren Groll. Ich kann zwischen Toten keine Unterschiede machen. Ich habe hier keine Macht über mich. Diese Grundgesinnung kann ich nicht antasten.
Es ging ja mit ihr doch zu Ende. Und es muss mir niemand sagen wollen, dass Schlachtfelder und sonstige Schrecknisse schrecklicher und erschreckender seien als jedes beliebigen Menschenende. Enden an sich ist grausam. Und jedes Menschenleben ist ein Heldenleben. Und Sterben ist überall und bei welcher Gelegenheit es auch sei, gleich trostlos, grausam und traurig. Und jeder Mensch hat sich auf das Ärmste und Schlimmste gefasst zu machen. Und jede Stube, wo ein Toter liegt, ist eine tragische Stube. Und in keinem Menschenleben fehlte je die erhabene Tragödie. Aus Robert Walser, Frau Scheer.
Die größte Anstrengung des Lebens ist, sich nicht an den Tod zu gewöhnen.
Und wenn Gott sich aus Scham über den Tod von der Schöpfung zurückgezogen hätte?
1968. Rette mich, Kafka. Willst du mich nicht retten? Verachtest du mein Gewicht, meine Wollust, mein Bauch? War Flaubert nicht so schwer wie ich? War seine Wollust geringer? Wo sind deine Werke, höre ich dich sagen? Ach, nirgends, nirgends, aber kann ich sie nicht noch finden? Ich bin nicht tot. denn ich liebe mit einer Glut, Leidenschaft und Hingabe, die du nie erlangt hast. Geht der Weg zur Wahrheit nur über Askese? Kierkegaard und Flaubert sind nie meine Vorbilder gewesen, aber Stendhal und Gogol und Aristophanes, sie sind um nichts geringer.
Auch mir ist Schreiben ein Gebet. Das Einzige, das ich kenne. Mein Prozess ist mit dem Tod. Er ist noch nicht zu Ende. Diese Rechnung ist dir zu früh aufgegangen. Ich habe länger gelebt und trage mehr Tote als du. Sie sind es, die mir deine Askese verweigern. Damit, dass ich hungere, kann ich sie nicht abspeisen. Keinen wollte ich überleben. Und so sind sie alle in mir.
Der Atmende sagt, ich habe noch alles zu eratmen. Der Unglückliche sagt, ich habe noch Platz für das Unglück anderer. Der Tote sagt, ich kenne noch nichts. Wie kann ich tot sein?
Wir wussten, wann die Menschen tot waren, denn ihr Schreien hörte auf. Rudolf Höss, KZ-Kommandant.
Mehr als je bin ich davon überzeugt, dass die politischen Theorien des 19. Jahrhunderts, und zwar meine ich damit alle seine politischen Theorien, verfehlt und falsch sind. Es ist aber keineswegs so, dass sie auszubessern oder zu ergänzen wären. Sie sind von Grund auf falsch. Am deutlichsten wird das an den Theorien, die am folgenreichsten waren, also all jenen, die sich von Hegel herleiten. Mit der Dialektik, wie Hegel sie versteht, ist überhaupt nichts anzufangen. Letzten Endes hängt das damit zusammen, dass es eine irreversible Grundtatsache gibt, die allem zugrunde liegt: der Tod. Eine Philosophie, die sich wirklich und nicht bloß scheinbar am Tode ausrichtet, kann nicht dialektisch sein. Der Tod enthält kein Leben. Er schlägt nicht in Leben um. Er ist eindeutig, unfruchtbar und durch nichts zu bereden.
Ich vergöttere die intakten Worte. Der eigentlichste Teil der Sprache sind für mich die Namen. Das gilt sogar für den Namen dessen, den ich am meisten hasse, den Erfinder und Bewahrer des Todes, Gott.
Du hast der Fliege zugesehen, die in die Hitze deiner Lampe geriet und auf den Tisch, wo du schreibst, niederfiel, als wäre sie schwer verletzt, verbrannt. Sie lag schief da. Ein Flügel sah aus, als wäre er verstümmelt. Zwei ihrer Beine klebten zusammen. Sie war nicht imstande, sie zu bewegen. Eine Weile lag sie da und zuckte. Allmählich drehte sie sich um sich selbst herum, aber so, als läge sie in den letzten Zügen. Ich wusste nicht, wie ich ihr helfen könnte. Es kam mir vor, als hätte sie starke Schmerzen, und alles, was ich tat, war, dass ich ihr nicht durch eine Berührung Angst machte. Plötzlich breitete sie ihre Flügel aus, versuchsweise. Ich fühlte, wie sie darüber staunte, dass es ging. Es ging nicht gleich. Sie hatte Mühe damit. Sie zitterte dabei ein wenig. Dann flog sie auf und verschwand in einem Bogen um meine Bleistifte. Ich hatte ein überströmendes Glücksgefühl und hätte sie es gern wissen lassen.
Ob Gott tot ist oder nicht, es ist unmöglich, von ihm zu schweigen, der so lange da war.
Der Tod ist mein Bleigewicht und ich gebe mir verzweifelt Mühe, es nicht zu verlieren.
Also, man schläft ein, aber man wacht nicht wieder auf.
Ich wache immer wieder auf.
Es ist beinahe unmöglich, gegen die Erfahrung der Religionen, die Meisterschaft, die sie im Umgang mit dem Tod erworben haben, eine unerprobte Gesinnung zu setzen, die noch nicht einmal durchdacht ist. Es ist doch fraglich, ob sie sich wirklich zu Ende denken lässt. Vielleicht ist sie nicht mehr als ein Stoß, der zu neuen, zu anderen Erfahrungen anreizt.
Tod und Liebe werden immer gleichgesetzt. Sie haben aber nur eines gemeinsam: Trennung.
Musik.
1980. Ein Opfertod, den ich anerkenne, vor dem ich die tiefste Ehrfurcht empfinde, ist der der Sophie Scholl. Dieser einzige Tod ist erlaubt. Aber wie steht es denn mit denen, die ihn feiern? Scheint ihr diese Feier erlaubt, die Lebende ihres schlechten Gewissens entledigt? Darf der Tod eines anderen uns vor der Sünde befreien? Die zentrale Frage des Christentums.
Das Versprechen eines Lebens drüben, irgendwo, wo immer es sei, schafft eine scharfe Trennung des Lebens von hier. Es ist ein maskierter Ausschluss. Sei dort und bleib mir vom Leib. Aber soll einem der Tote vom Leib bleiben? Soll man sich ihm nicht aussetzen? Wie immer tückisch der Tote sich aufführt, der Lebende verdient seine Tücke.
Ich glaube noch immer nicht, dass ich sterben muss, aber ich weiß es.
Doch wenn die Offenheit für den Toten so viel Angst erzeugt, dass es den Widerstand gegen das eigene Sterben schwächt, wenn es dem Toten wirklich gelingt, einen hinüberzuziehen, soll man auch dann nachgeben und sich ihm nicht verschließen?
1980. Meine einzige Hoffnung ist jetzt das Buch über den Tod. Ich merke, dass ein überraschender Reichtum von Dingen da ist, die ich zu sagen hätte, wenn ich erst einmal den Anfang damit mache. Ich will jeden Zweifel zu Wort kommen lassen, sogar jeden Freund des Todes. Bis jetzt habe ich es mir viel zu leicht gemacht. Das Lebensbehauptungsgeschrei, das ich von mir gab, war lächerlich und kindisch. Jeder niedrigste und neidischste Feind kann sich daran klammern und meine Krongedanken, das Vorhaben meines Lebens als unwürdig herabsetzen.
Ist es dir denn noch nie so vorgekommen, als ob dein Grundvorhaben falsch sein könnte? Hast du nie wirklich daran gezweifelt?
Nein, ich habe wirklich nie daran gezweifelt.
Himmelsbegräbnis in Tibet. Ich klettere den Berg hoch bis auf den Geierfelsen. Unten im nächsten großen Tal neben einem silbernen Flusslauf war das Ritual zu sehen, das die Tibeter seit Jahrhunderten kennen. Denn in einem Land, in dem die Erde zu hart ist, als dass man Gräber ausheben könnte, und in dem es fast kein Feuerholz gibt, um Tote einzuäschern, wurde die Himmelsbeerdigung durch die Natur erzwungen. Unten geschah es nun. Angehörige brachten ihre Toten zu einem riesigen flachen Stein. Sie entkleideten die leblosen Körper und legten sie, mit dem Gesicht nach unten, auf den Fels. Dann wurde der Schädel gespalten, damit die Seele ihren Weg in ein neues Leben finden kann. Anschließend öffneten die Bestatter die Brust der Toten und gaben Herz und Leber dem größten Geier. Danach schnitten sie weitere Stücke aus dem Körper und nun bekamen auch die Raben was ab. Schließlich nahm ein Mann die Knochen, die übrig geblieben waren, und zerkleinerte sie mit dem Hammer zu Vogelfutter. Am Ende blieben drei erschöpfte Männer zurück, die sich auf dem Stein von ihrer Arbeit ausruhten. Eine alte Frau brachte ihnen ein Getränk. »Was für ein Unterschied soll da sein?«, fragte ein Tibeter an diesem Abend. »Ihr lasst eure Toten von den Würmern fressen, wir von den Vögeln.«
Der Tod kann kein Übel sein, da er etwas Allgemeines ist. Schiller, krank an einem der letzten Tage seines Lebens.
Es ist gewissermaßen eine Unmöglichkeit, die plötzlich zur Wirklichkeit wird. Goethe zu Eckermann.
Ich fasse keinen Gedanken, ohne dass der Tod nicht in ihm eingemeißelt wäre. Michelangelo, alt.
Ich möchte wenigstens einmal alle 10 Jahre von den Toten auferstehen. Von meinem Grab würde ich dann zum nächsten Kiosk gehen und einige Zeitungen kaufen. Mehr würde ich nicht verlangen. Bleich, mit meinen Zeitungen unter dem Arm, möglichst unauffällig im Schatten der Häusermauern, ginge ich dann zum Friedhof zurück, um mich dort über die neuesten Katastrophen der Welt zu informieren. Dann würde ich zufrieden in der beruhigenden Zufluchtsstätte meines Grabes weiterschlafen. Der 82-jährige Luis Buñuel.
Gegen den Tod.
Eine Tagebuchaufzeichnung der Sophie Scholl.
Viele Menschen glauben von unserer Zeit, dass sie die letzte sei. Alle die schrecklichen Zeichen könnten es glauben machen. Aber ist dieser Glaube nicht von nebensächlicher Bedeutung? Denn muss nicht jeder Mensch, einerlei zu welcher Zeit er lebt, dauernd damit rechnen, im nächsten Augenblick von Gott zur Rechenschaft gezogen zu werden? Weiß ich denn, ob ich morgen früh noch lebe? Eine Bombe könnte uns heute Nacht alle vernichten. Und dann wäre meine Schuld nicht kleiner, als wenn ich mit der Erde und den Sternen zusammen untergehen würde.
Gewiss, ich werde mich ohne Gezeter fügen. Aber nur, weil es nicht anders geht. Und ohne meinen Segen zu geben. Ich schwöre, dass ich mich auch zum Schluss keiner der Todeskirchen anschließen werde.
Sonntag, 1. Januar 1984. Ich beginne dieses Jahr mit dem Gefühl, dass es mein letztes ist. Ich nehme mir vor, dieses Gefühl durch Schreiben zu entkräften. Denn wenn ich etwas zu sagen habe, das überrascht, ist es nicht das letzte.
Anmerkung des Bearbeiters: Canetti starb 1994.
Der Tragöde Palmer starb, als er in Drury Lane eine Sterbeszene hätte spielen sollen. Das Publikum zischte ihn aus, weil der Held nicht gut starb. Aber wie man feststellte, war der arme Schauspieler tot. Aus Emerson, Journals and Notebooks.
Nach Sartre ist es nutzlos, zu klagen oder sich aufzulehnen und naiv nach dem Warum des Sterbens zu fragen.
Alles hat seine Zeit. Nicht der Tod. Er hat keine.
Zum Schluss des Mengele-Tribunals gab Telford Taylor, der die drei Tage stumm auf dem Podium gesessen hatte, eine kurze Erklärung ab. Auch er, ein Zeuge, erinnerte sich an den Auftritt eines angeklagten Generalarztes vor dem Nürnberger Militärgericht, der unbelehrbar blieb. Frage: Wie lange dauerte es, bis nach einer Phenolinjizierung der Tod eintrat? Antwort: Bringen Sie mir einen Menschen, ich werde es Ihnen vorführen.
Er ist zu alt zum Sterben. Jetzt, grauenhaftes Wesen, überlebt er alle.
Ist genügend betont worden, dass die Art von Musik und die Menge von Musik, die man zu Lebzeiten gehört hat, entscheidend für den Seelenzustand und die Entscheidungen nach dem Tod sind?
Karl-Heinz Stockhausen, Komponist.
Wie lange muss man leben, um das loszuwerden, womit man in früheren Jahren vergiftet wurde?
1987. Es wird mir immer klarer, dass ich das Buch über den Tod nur schreiben kann, wenn ich ganz sicher bin, dass ich es zu meinen Lebzeiten nicht publiziere. Es soll da sein, oder doch wenigstens so viel davon da sein, dass es später publiziert werden kann. Nur so kann ich ganz sicher darüber sein, dass ich alles wahrhaftig ausspreche, ohne Rücksicht auf Lebende. Ich möchte auch nicht da sein, wenn es erscheint, und nicht für dieses Buch kämpfen zu müssen. Ich will sagen, was ich denke. Ich will es rückhaltlos sagen. Aber ich will keinen Kampf.
Gott ist das merkwürdigste Gebilde, das der Mensch hervorgebracht hat. Das eigentliche Wunschgeschöpf seiner Machtgelüste. Was Macht ist, ließe sich aus ihm allein ableiten. Doch würde es niemand einleuchten. Noch immer ist man vom Heiligenschein um ihn geblendet und vermeidet es, ihn kalt zu zerlegen. Geleugnet wird er leicht, aber ungern hergenommen. Tot darf er sein, zur Autopsie ist er nicht freigegeben. Mich hat seine pompöse Figur immer abgestoßen.
Kein Tod geht zu Ende.
1989. An deiner Gesinnung hat sich nicht das Leiseste geändert. Deine Ablehnung des Todes ist nicht absurder als der Glaube an die Auferstehung, der das Christentum seit 2000 Jahren trägt. Der Unterschied ist, dass meine Ablehnung keine Form gefunden hat. In einer Welt, die von Einrichtungen zur Verwaltung des Todes birst, will einer allein sich gegen ihn stellen und dabei ernst genommen werden. Lächeln auf allen Seiten. Der Narr wird schon sehen, bis er selbst an die Reihe kommt, ist es mit der Aufsässigkeit zu Ende. Als ob er das nicht wüsste.
Wäre es richtiger, wenn nichts von einem Leben bliebe? Gar nichts? Wenn der Tod bedeuten würde, dass man in allen, die ein Bild von einem haben, auf der Stelle erlischt? Wäre es vornehmer gegen die Kommenden? Denn vielleicht ist alles, was von uns bleibt, ein Anspruch an sie, der sie belastet. Vielleicht ist der Mensch darum nicht frei, weil zu viel von den Toten in ihm bleibt und dieses Viele sich weigert, je zu erlöschen.
Vieles, das er vor Jahren geschrieben hat und nie wieder las, belebt ihn jetzt. Aus allen Taschen zieht er Jahre hervor und grast sie ab. Sie verwirren sich nie und spiegeln ihm neue Bedeutungen vor für weitere 50 Jahre. Welcher Satz hat die Kraft, dieser Zukunft ins Auge zu sehen? Marx ist zerbrochen, Freud folgt nach. Computer gibt es zu Abertausenden. Zu Millionen? Das Verhassteste hat gesiegt. Sehr viel Geld kauft alles. Die schreienden Seelen der Vergangenheit haben einen Preis, bevor sie sich eine Kugel durch den Kopf schießen.
Nach dem Krieg ging er aus und suchte nach Schnecken. Er sprach zu ihnen, sie krochen ihm nicht davon. Er nahm sie in die Hand und betrachtete sie und legte sie auf die Seite, wo kein Vogel sie sah. Als er starb, versammelten sich alle Schnecken seiner Nachbarschaft und gaben ihm das letzte Geleit.
Der Gang im wunderbaren Friedhof von Fluntern. Ein heißer Sommertag. Es hätte nicht schöner und leuchtender sein können. Beruhigung beim Gedanken an die Stelle des Grabs am Waldrand, nicht weit von Joyce. Stört ihn die Nähe? Stört sie mich? Es wird kein Monument sein. Eine niedere Steinplatte, auf ihr mein Name, darunter die Namen von Vesa und Hera. Ich bin glücklich darüber. Der nie sterben wollte, ist nun glücklich über die Nähe der drei Namen an einem Ort.
Lächerlicher Mensch! Der Tod hat sich in uns eingefressen und du willst unseren Geist von ihm befreien? Aber es kommt darauf an, dass man dabei bleibt, selbst wenn man 100 Jahre alt werden würde.
Gott, nur das Wort ist nie ganz für mich gestorben. Ich gebrauche es noch immer, in unerwarteten Momenten, nie in Ergebung, nie in Glauben, von jeder Dankbarkeit abgelöst, zornig, um dieses Zornes willen vorhanden. So mag einer Wespe zumute sein, die 700 Mal gegen die Scheibe stößt und dann von mir. Wer ist das? In die Freiheit entlassen wird.
Goldoni starb am 6. Februar 1793 arm und blind in Paris, 86-jährig. Am selben Tag hielt Chénier im Konvent eine glühende Rede für ihn. Man solle ihm den Molière, den Voltaire Italiens genannt habe, die kleine königliche Pension wieder zuerkennen, die er im Jahre zuvor, wie alle übrigen königlichen Pensionäre, verloren hatte. Der Konvent stimmte Chénier zu und fasste den guten Beschluss. Goldoni starb, ohne davon zu erfahren, am selben Tag. Gibt es ein traurigeres Ende?
1992. Ich komme allmählich darauf, dass nichts vulgärer, banaler, trivialer, demagogischer ist als mein Kampf gegen den Tod. Ich habe begonnen, mich dafür zu schämen. Führe ihn aber unverdrossen weiter.
Gegen den Tod von Elias Canetti. Nach Das Buch gegen den Tod. Aus dem Nachlass herausgegeben von Sven Hanuschek, Peter von Matt und Christian Wachinger. Mit
Ich und Er, Samuel Finzi.
Lebensfreund, Ingo Hülsmann.
Historiker, Ulrich Nöten.
Philosoph, Friedhelm Tock.
Ungläubiger, Matthias Lange.
Erzählerin, Tatja Seibt.
Ironiker, Gerd Wammeling.
Junge Frau, Lisa Hirdiner.
Künstler, Max von Pufendorf.
Kind, Pola Schimczak.
Ton und Technik, Thomas Monnerjahn und Philipp Adelmann. Regieassistenz, Anke Beins. Radiofassung und Regie, Hans-Gerd Krogmann.
Der Sonne und dem Tod kann man nicht fest in die Augen schauen.
Produktion Deutschlandradio Kultur 2016.